Letztendlich waren diese Leichenteile oder diese Fetzen, wenn man so davon sprechen will, wirklich über einen Radius von 500 Metern verteilt.
Aber irgendwie trotzdem, du gehst dann ums Gebüsch rum und weißt ja nicht, was liegt dann da einmal. Und auf einmal liegt da, was weiß ich was irgendwie.
Der Körper, also die Hülle, wenn ihr euch das mal so als Hülle vorstellt, der wird quasi von 100 auf 0 gestoppt. Und die inneren Organe schwingen weiter und knallen wie gegen eine Wand.
Um Leben und Tod.
Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen des Todes.
Mit mir, Johannes.
Und ich bin Luis.
Ihr lieben Leute, er hat es geschafft.
Wer?
Du? Aufkleber. Spiegelbestseller.
Ach so, das ging ja schnell. Ich wollte eigentlich erstmal Hallo sagen.
Nein!
Ey, nein, kennt ihr unsere Stimmen eigentlich noch?
Ja.
Ach du meine
Güte. Wir sind wieder da.
Wir sind wieder da. Und sogar mit guten Nachrichten, weil mein Buch ist ja draußen und ich habe vor ganz kurzer Zeit, vor ein paar Tagen noch die Nachricht bekommen, dass ich sogar den Spiegel-Bestseller-Aufkleber geschafft habe.
Du darfst es schon sagen, oder? Es war ja ein paar Tage so noch
Ich musste kurz warten, aber ja, jetzt ist ja Samstag und alles gut. Also cool.
Ich hätte den sehen sollen.
Ja, gerade.
Vor Freude, du so ungefähr durch die Wohnung gesprungen.
Ja, so ungefähr. Also es war wirklich schon echt heftig. Das war dann doch irgendwie nochmal so ein kleines Ziel von mir. Also ja. Weil der Aufkleber, ich finde, der macht auch was. Also mit mir auch persönlich, wenn ich in einem Buchladen stehe.
Ja, das glaube ich.
Also jetzt nicht, weil es auf meinem Buch ist, sondern grundsätzlich bei Büchern. Wenn da so der Aufkleber drauf ist, dann denke ich mir so, ja, das muss gut sein, das nehme ich mit.
Ja, das geht mir aber auch so, weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr im Buchladen reingeht so und das seht ihr, man findet so nichts und dann schaut man, naja, schau ich mal zu den Bestsellern, weil das kann ja nur gut sein.
Genau, und dann ist der Bestsellertisch da und das ist krass, weil da liegt jetzt einfach ich drauf und das ist irgendwie sehr surreal.
Ja, cool. Also ich habe mich da sehr gefreut. Ich habe es ja auch schon gelesen, muss ich sagen. Sehr, sehr cool geschrieben.
Vielen Dank.
Und sehr persönlich.
Ja.
Also du gewährst da schon sehr, sehr tiefe Einblicke.
Ja.
Ich glaube aber auch, dass genau das ist, was die Leute halt mögen und was die schätzen.
Ja, wahrscheinlich. Also das ist halt wirklich ich glaube, einen ehrlicheren und auch gerade detaillierteren Einblick bekommst du eigentlich gar nicht hinter die Kulissen, würde ich sagen.
Nein.
Also es ist ja wirklich alles dabei, ne? Also irgendwie von meiner Kindheit da, wie das war dann irgendwie mit dir immer unterwegs zu sein, bis hin zum Minijob, wie das dann war, Online-Unterricht gestummt irgendwie auf dem Fensterbrett und nebenbei noch schnell irgendwie Verstorbene versorgt. Dann auch ganz, ganz technisch, also auch eine Rekonstruktion, das ist mit drin und so detailliert findest du es eigentlich nicht. Also auch sehr heftig, ja?
Ja.
Aber es gehört irgendwie zur Realität dazu und dann ist es irgendwie eine bunte Gesamtmischung, würde ich sagen. Und deswegen freut es mich auch umso mehr, dass es ja wirklich so gut ankommt, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Es geht ja auch um Ängste, ne? Oder um Hoffnungen oder auch um Glaube geht es auch. Ist auch ein Artikel drüber, ein Kapitel, ja.
Ja.
Ist ein Kapitel.
Ja, oder halt ein kurzer Satz.
Ja, finde ich gut. Nee, also super. Und was ja auch cool war, du warst vor ein paar Tagen hier bei unserem Oberbürgermeister, beim Dr. Thomas Jung. So, der natürlich voll gefreut, liest das Buch auch und
ja,
so.
Ja. Ja, das war schon cool. Hatte ich noch einen Termin mit ihnen im Rathaus und habe dann natürlich mein Buch gleich vorbeigebracht, hat ihm sehr getaugt. Das Cover ist ja auch so quietschgrün.
So wie Fürth.
Genau, also es ist nicht ganz der Farbton von Fürth, aber halt auch grün eben.
Super.
Ich gesagt, Herr Jürgen, schauen Sie mal, extra schön grün gemacht. Buch aus Fürth für Deutschland irgendwie ist grün natürlich.
Ja, und er hat auch gleich gesagt, so er wird dafür sorgen, dass es in allen Fürther Buchläden ist.
Buchhandlung,
Büchereien. Ja, okay.
Ja, genau.
Nee, super.
Also. Ja, also sehr, sehr cool. Also ich mag unseren Oberbürgermeister auf jeden Fall wirklich sehr. Der ist sehr nahbar, sehr sympathisch und deswegen macht es immer Spaß, wenn man irgendwie einen Termin mal mit ihm hat. Was ja bei uns doch einige Male dann im Jahr vorkommt irgendwie. Und deswegen schön, dass er es hat. Und er hat gesagt, er wird es auch lesen. Also habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ja, da war schon sehr viel Trubel rund um den Release vom Buch.
Absolut, also, ja. Vor allem, jetzt bist du ja dann auch bald unterwegs mit Lesungen und so. Ich freue mich schon auf, wobei, wenn ihr es hört, dann ist es schon vorbei. Also
Nein, ist es nicht.
Ist nicht? Nee, stimmt. Nächsten Freitag. Ja. Okay, machen wir noch kurz Werbung. Also, Leute, wer hier aus der Gegend ist, am Freitag, den
10. Juli.
10. Juli beim Wiegner in Zirndorf drüben. Es gibt noch Tickets, glaube ich.
Ja, es gibt auf jeden Fall noch Tickets.
Ja.
Oder für die Ländlichen unter euch, die aus Cadolzburg kommen, am Freitag darauf. Das müsste dann plus 7, der 17. Juli sein, dass ich mich hier nichts Falsches sage. Ja, da bin ich in Cadolzburg in der Hafnersgartenscheune. Und mache auch eine Lesung. Und die ganzen Termine und die Links für die Anmeldungen und sowas findet ihr auf meinem Instagram luis.bauer. Da ist ein Link in der Profilbeschreibung. Und da seht ihr dann auf jeden Fall auch die ganzen Termine. Und wer Lust hat zu kommen, der ist da herzlich willkommen.
Und ihr lieben Leute, bevor wir loslegen mit unserem Hauptthema, wir machen nämlich weiter heute mit dem Alphabet des Todes, mit dem Buchstaben C wie Cessna-Absturz, soll es wie immer erstmal um euch gehen. Richtig. Ihr schreibt uns viel, das mögen wir sehr und wir stellen euch das vor, was ihr geschrieben habt. Und zwar schreibt Tordis: Ich, die bis gerade eben auf dem Golfplatz stand, nichts ahnend diese Folge angefangen hatte und es in dem Moment angefangen hat zu gewittern, wo ihr eure Geschichte anfangt. Punkt, Punkt, Punkt. Bin irgendwie immer einen Schritt schneller geworden.
Krass.
Stand natürlich am anderen Ende des Golfplatzes. Super, wie realitätsnah man einige Folgen dann doch erleben kann, ohne es vorher zu ahnen. PS, ich sitze nun sicher im Auto und fahre wieder heim. Danke für die tollen Folgen. Ich höre euch nun schon seit Folge 1.
Krass.
Tordis, gut gemacht.
Wir haben einfach eine interaktive Folge geliefert. Das gibt's ja gar nicht.
Stell dir vor, wir haben ja immer ein Thema so im Podcast und labern nicht immer nur so über irgendeinen Preis, sondern es ist immer so ein Thema und stell dir vor, du würdest als Hörer sozusagen, als Hörerin, immer genau in dieser Situation dann sein.
Oh,
ja, so, das ist nicht gut. Du bist gerade am Flughafen, so jetzt bei der Folge, wartest auf deinen Flug,
ja.
So hinten siehst du so eine Cessna abstürzen, denkst du so, nee, das kann nicht sein. Ne?
Also,
nee,
nicht Leute, abstürzen, du hört die Folge über und bist am Flughafen.
Ja, genau, er hört die Folge und am Flughafen wartet auf seinen Linienflug und sieht dann so bei einer Landung so eine Cessna crashen. So habe ich jetzt gemeint, ne?
Das wäre nicht so toll.
War ja bei ihr auch so, ne? Die kam da in dieses Gewitter rein. Aber okay, Tordis, danke für diesen Kommentar. Kann ich mir echt gut und sogar bildlich vorstellen. Flitz zum Auto.
Ja, auf jeden Fall. Dann schreibt K. Ostlinning: 2016 wurde mein Mann während der Arbeit vom Blitz getroffen. Was? Krass. Er arbeitet als Zimmermann. Als das Gewitter weg war, wollten sie wieder anfangen zu arbeiten. Mein Mann stand auf dem Anhänger vom Kran und hatte die Metallkette vom Kran in der Hand, als der Blitz dort eingeschlagen ist. Sein großes Glück war, dass sein Arbeitskollege am Anhänger angelehnt stand. Bis zu dem Zeitpunkt wussten wir auch nicht, dass ein Gewitter kilometerweit entfernt sein kann und man trotzdem vom Blitz getroffen werden kann.
Mhm. Ui. Das hatten wir in der Folge auch, wo es um die Gewitter und Blitz und den Blitzschlag ging, hatten wir auch drüber gesprochen, dass der Blitz tatsächlich auch noch kilometerweit entfernt plötzlich einschlagen kann. Da denkt man so gar nicht dran.
Ja. Ja, heftig, okay. Das würde mich aber wirklich mal interessieren. Vielleicht hatten wir das in der letzten Folge gesagt. Vielleicht finden wir mal jemanden, der eben vom Blitz getroffen wurde und bereit wäre, mal eine Podcast-Folge mit uns aufzunehmen.
Ja, würde ich gerne machen tatsächlich. Und
das ist krass. Die Frage, die habe ich jetzt bildlich vor Augen, dann ist der so vielleicht remote zugeschaltet oder sitzt neben uns und dann so, jo, keine Ahnung, wie auch immer die Person dann heißt.
Erzähl
Peter,
mal.
Du wurdest vom Blitz getroffen, erzähl mal, wie war es denn so? Was ist das für eine Frage?
Ja.
Aber er würde mich schon interessieren.
Ja. Also ich lese jetzt aus deiner Nachricht raus, dass es deinem Mann gut geht. Das hast du soweit, also du hast geschrieben, sein großes Glück war, und man könnte auch sagen, sein großes Glück war, dass sein Arbeitskollege am Anhänger angelehnt stand. Ihn hat's getroffen, er ist tot, der Kollege. Nein, Leute, Spaß oder kein Spaß darüber. Also wir hoffen natürlich, dass es allen Beteiligten jetzt da gut geht. So lese ich das raus, zumindest aus deiner Nachricht. Danke dafür. Wir gehen jetzt weiter. Rena schreibt uns: Ich höre euch zwar nicht seit der ersten Stunde, aber habe alle Folgen von euch gehört. Ihr habt mir schon oft geholfen, meine Gedanken zu sortieren. Ich selber arbeite in der Altenpflege und bin oft mit dem Tod konfrontiert. Aber vor 4 Jahren hat mein Ex-Partner den Freitod gewählt, nachdem ich eine neue Partnerschaft eingegangen bin. Wir waren da schon seit mehr als einem Jahr getrennt, aber er hatte mit uns noch nicht abgeschlossen. Bitte macht weiter so, ich denke, ihr helft vielen.
Boah, heftig.
Heftig, ne?
Das ist echt, ich stelle mir das auch an deiner Stelle sehr, sehr heftig vor und nach einer Geschichte, die man wahrscheinlich dann trotzdem irgendwie sein Leben lang mit sich rumträgt. Vielleicht hat man es dann irgendwie doch geschafft, das einzusortieren, aber sowas geht ja nicht spurlos an einem vorbei. Auch, also man weiß jetzt natürlich, man ist da jetzt im Detail nicht drin in eurer Situation, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann auch ganz egal, wie solche Sachen ausgegangen sind, ja dann ein Schuldgefühl irgendwie entsteht, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Und also, wir hatten ja da in der Folge auch drüber gesprochen, dass es dass ein Selbstmord, und es ist jetzt ein dünnes Eis, auf was ich gehe, ja, aber dass ein Selbstmord, ob es jetzt begründet in Anführungszeichen war oder nicht, in gewisser Weise ja auch einen gewissen Egoismus mit sich trägt.
Das hatten wir schon mal angeleuchtet.
Ganz genau, ja. Also ich will jetzt hier niemanden Schuld zuweisen oder sonst was, sondern es gibt vielleicht auch Leute, die müssen diesen Weg so gehen, ja, wobei ich da auch sage so, nein, bitte mach das nicht. Aber in dem Fall auch, klar, wie du schon sagst, also Rena wird wahrscheinlich Schuldgefühle gehabt haben oder davon geplagt sein, vielleicht sogar für immer, sage ich mal, weil man, weil der Partner dann oder der Ex-Partner da in diesem letzten Schritt, in dieser letzten Entscheidung nochmal bewusst sagt, zumindest zu einem kleinen Anteil, jetzt sei, also das mache ich jetzt für dich sozusagen, dir, das lasse ich dir da, so will ich sagen.
Ja, weiß ich meine? Ob das, also ich kann das nicht beurteilen oder würde mir das auch nicht anmaßen, beurteilen zu wollen, ob jetzt dann wirklich auch solche Gedanken mitschwingen. Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, ich weiß es natürlich nicht, aber ich stelle es mir natürlich für alle Beteiligten sehr schlimm vor, aber natürlich gerade auch für dich, Rena. Würde mich mal interessieren, also ja, wie es dir danach ging, ist vielleicht ein bisschen eine blöde Frage, aber die kann man trotzdem, glaube ich, genauso stellen. Also ja, wie du es geschafft hast oder ob du es geschafft hast, ja, irgendwie damit umzugehen, weil wenn ich mir das irgendwie vorstelle, dann ist das schon sehr, sehr heftig. Also die meisten von euch haben vielleicht auch schon mal, hatten eine Beziehung, haben die vielleicht auch selbst beendet, ne? Das kennst du auch, das kenne ich auch. Und wenn man sich dann vorstellt, dass dann quasi der Ex-Partner dann auf einmal, also ich glaube, ich hätte da schon ordentlich dran zu knabbern dann.
Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, aus der Nummer kommt man auch schwer raus, ne? Aber okay, aber
heftig, ja.
Wie gesagt, schreibt uns da gerne oder schreibt ihr uns gerne, wenn ihr ähnliche Erlebnisse gehabt habt. Und wir versuchen auch auf alle Kommentare zu antworten oder greifen es in einer der nächsten Folgen auf.
Ja.
Denn ihr seid uns wichtig, ihr seid mit uns der Podcast. Ohne euch wären wir nichts. Ne? Also so ist
ja,
es schon.
Ist so.
Und ich mag das auch, wenn ihr Kommentare schreibt, macht es gerne weiterhin. Ihr könnt uns auch Fragen stellen, weil ich sammle das ja immer, wie ihr merkt, für unsere Q&A-Folgen. Die kommen regelmäßig und ich denke, da können wir dem einen oder anderen auch gut weiterhelfen.
Ja, das hoffen wir auf jeden Fall.
Luis,
ja.
Wusstest du, dass man mit einem Segelflugzeug Außenlandungen machen darf?
Dass man darf?
Ja, das darf man.
Echt? Also
jo.
Auf dem Feld?
Richtig. Oder auf einer Straße oder halt wo auch immer.
Also ganz offiziell.
Es ist nämlich,
ich dachte vielleicht, wenn es eine Notsituation ist, dann darf man es bestimmt.
Ja, das sowieso. Genau. So, Hilfe, ich bin am Abstürzen. So, nein, sie dürfen hier nicht landen.
Nee, ja.
Also, aber Segelflieger haben da tatsächlich eine Sonderbehandlung.
Aha.
Weil in Deutschland ist das ja sehr, sehr streng geregelt. Anders beispielsweise wie in Amerika.
Ja.
Kennt ihr das? Da gibt's, ich weiß nicht, ob das an dieser Route 66 ist, aber halt da so in der
Ach
Gegend,
so, ja.
An diesem Highway durch die Wüste,
ja, da
und dann ist
ja
so eine Tankstelle
landen,
mit einem Kaffee und bist du, und dann stehen die ganzen Flugzeuge da, Cessna und so. Wir sind kurz zum Kaffee trinken geflogen.
Cool, aber.
Ja, ist tatsächlich
das
sehr
schon
cool.
Was. Ja, ja.
Irgendwie hat was, aber bei uns in Deutschland ist das sehr streng und ordentlich geregelt. Also es herrscht Flugplatzzwang prinzipiell. Und aber für diese Segelflieger eben nicht. Weil Segelflieger können ja durch eine Thermik, die man nicht beeinflussen kann, immer in eine Lage auch kommen, dass sie jetzt einfach landen müssen und es nicht mehr zurückschaffen.
Okay, das ist quasi die Begründung darüber, dass man es darf.
Ganz genau, ja.
Ah.
Also dann, oder man bekommt dann dafür halt eine Sondergenehmigung sozusagen, die hat man dann.
Ja. Ja,
genau. Ja, aber so ist es bei uns geregelt und spannenderweise vor 2 Wochen oder jetzt vielleicht 3-4 Wochen schon her, mussten 2 Segelflieger am gleichen Tag bei uns in der Fränkischen Schweiz, also am Feuerstein oben in Ebermannstadt, außen landen.
Ach krass.
Ja.
Also quasi, also mussten, hast du gesagt, jetzt nicht irgendwie, wir
also
landen
die,
jetzt mal außen.
Nee, sondern, nein, die konnten nicht anders.
Die konnten nicht anders.
War mit Thermik oder was. Gut, aber kann man sich auch vorstellen vielleicht, also jetzt laienhaft, was von mir kommt. Ne?
Jetzt bin ich gespannt.
An dem Tag war vielleicht eine ungünstige Thermik, was man dort vor Ort am Flugplatz nicht gemerkt hat. Gut, die schauen aber auch das Wetter nach. Ne? Bullshit, was ich erzähle.
Ja,
aber
keine Ahnung, man kann immer in irgendeine Situation reinkommen. Aber
genau.
Ich stelle es mir schon sehr beklemmend vor, gerade auch als Segelflieger, wenn du dann doch mal in eine Situation kommst, wo du nicht mehr genug Energien in Form von Höhe oder Fluggeschwindigkeit irgendwie zur Verfügung hast, die du gegeneinander eintauschen kannst und dann ist die einzige Möglichkeit irgendwie das Maisfeld vom Bauer Huber.
Genau, ja, oder halt eine Wiese, wenn du es zum Glück noch findest. Und das die Problematik eben beim Segelflug, dass du keine Energie, keinen Antrieb, also keinen eigenen Antrieb hast. Anders jetzt zum Beispiel, wenn du in der Cessna sitzt oder halt in einem motorisierten Flugzeug. Ich weiß es ja so ein bisschen. Ich habe vor vielen Jahren dort die Ausbildung begonnen zumindest. Ich weiß gar nicht. Ich habe die, glaube ich, über 1-2 Jahre so gemacht. Und ich hatte dann so viel in der Arbeit zu tun. Ich hatte nie Zeit.
Ich weiß aber das noch. Du hast dann immer geschrieben, jetzt heute wieder Flugstunde. Und du bist sogar einmal über Fürth drüber geflogen. Das war schon sehr Hammer. Cool.
Das war wirklich
echt cool. Alter.
Es war so eine schöne Zeit. Wir hatten ja damals diesen VW T6, also so mit Camperdach und so. Und dann bin ich da immer am Wochenende rausgefahren, hatte meine Flugstunden. Das war schön. Das war wirklich, man fühlt sich da halt cool, bist du so ein Pilot. Und ich kann mich noch erinnern, das Thema, das ist ja so komplex. Du weißt es ja besser als ich, was da alles dahinter steckt. Das war so komplex und so viel neues Wissen. Ich war nach jeder Flugstunde und im schlimmsten Fall nach einer Doppelflugstunde, ich war körperlich fix und fertig. Ja. Ich war auch leer, der Kopf, also es war so, bitte, und wir flogen dann immer so Platzrunden und der Lehrer dann so, gute Landung gewesen, komm, noch eine. Und dann habe ich noch beim Anflug dann zu ihm gesagt, halt über den Kopfhörer so, ey, das ist jetzt die letzte Landung für heute, ich bin durch. Nicht, weil ich Angst gehabt hätte, sondern einfach...
Ja, weil die Workload halt so krass ist, ne? Du bekommst so viel rein. Aber ich weiß auch noch, wie du dann immer geschrieben hast, was heute geübt wurde.
Ja.
Also, hey, so gerade Flugstunde fährt. Das sind ja noch die Chats, hatte ich ja schon iPhone irgendwie, da hast du dann geschrieben, ey, cool, heute wieder Landung ohne Klappen geübt.
Ja, genau.
Was machst du, wenn du keine Landeklappen hast? Du wirst ja nicht langsamer, hast nicht mehr Auftrieb und dann musst du das Ding ja auch irgendwie runter.
Ganz genau, ja, weil du hast ja hier so eine Landegeschwindigkeit von, sagen wir mal, 90 Knoten bei so einer Cessna irgendwie.
Ist das so? Ich weiß es nicht.
Ja, oder ich muss mal nachschauen, kommt jetzt dann auch noch in der Folge gleich. Oder waren es km/h? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, es ist genau definiert. Also die Aufsetzgeschwindigkeit, die ist definiert und das erreichst du nur mit Klappen. Und was ist, wenn die Klappen mechanisch nicht funktionieren? Das wurde geübt in einer Einheit und dann kommst du da echt runtergebrettert, wo du denkst, ey, mir wird's gerade Himmelangst. Ja. Du kommst da gefühlt mit 180 km/h an und jetzt sollst du aufsetzen und dann halt mit der Fußbremse bremsen. Also Leute, es war spannend, aber heute geht's nicht um meine Ausbildung, sondern im Endeffekt, ja, es geht um das Ende auch meiner Ausbildung. Ich habe sie dann nämlich schon mit einem gewissen Grund beendet, obwohl die Fliegerei mein großer Traum war. Ich wollte immer mit einer eigenen Cessna nach Elba fliegen. Das habe ich aber abgelegt dann, weil vor etlichen Jahren dann in meiner Ausbildung ein sehr erfahrener Fluglehrer dort von dem Flugplatz tödlich verunglückt ist. Mhm. Und nicht etwa in den Alpen, wo er, sage ich mal, selber in eine Situation gekommen ist, die er vielleicht so nicht gekannt hat, sondern direkt am Feuerstein. Der ist im Wald neben dem Flugplatz aufgeschlagen. In die Bäume rein.
Ja, das habe ich mitbekommen.
Genau.
Heftig.
Und an sich, klar, eine heftige Sache, traurig und so weiter, waren alle in Schock. Für mich war es damals schwierig, weil es wurde nicht offen drüber gesprochen. Ich sage das mal so, mir hätte es geholfen, wenn ich gewusst hätte, es gibt ja Leute, die, wir hatten es in anderen Folgen, die wollen nicht mehr leben und sagen, ach komm, egal, und ne, lenkt sein Flugzeug in den Wald.
Das wäre irgendwie was anderes
gewesen. Hat er nicht getan, betone ich hier an der Stelle, aber das wäre für mich persönlich jetzt so eine Erklärung gewesen, okay, kann mir schon mal nicht passieren. Ja. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Ja, oder irgendwie was ganz Abstraktes.
Ja. Ja.
War aber nicht, sondern es war wirklich...
Es war Wetter, oder?
Ja, Wetter, irgendwie, wie war das? Oder war dann doch noch ein bisschen Schneeregen oder sonst was? Und es wurde ihm auch gesagt, so, boah, willst du jetzt echt noch fliegen? Und er halt erfahren, ne? ja, kriegen wir schon hin. Also ich glaube, dass es so war. Will jetzt aber auch gar keine Gerüchte
spielen. Ich glaube auch, dass es so war, ja.
Und so, dann ist er dabei gestorben, ja. Und jetzt sind wir genau beim Thema unserer heutigen Folge. Wir sind nämlich beim Buchstaben C angekommen. Alphabet des Todes, Cessna-Absturz. Und... in den letzten Wochen, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist oder ob das dir auch aufgefallen ist, in den letzten 8 Wochen sind unfassbar viele Kleinflugzeuge abgestürzt. Ja. Hattest du das auch auf Instagram?
Ja, also nicht nur auf Instagram.
Oder halt, ne, wo man schaut.
Man bekommt es ja überall mit irgendwie, ne? Also steht dann was. Und das war schon echt irgendwie viel. Vielleicht hat sich jetzt auch nur viel angefühlt und es war halt irgendwie alles geballt, aber ja, es ist... ja, war schon irgendwie eins nach dem anderen, ne?
Ja, jetzt und die Tage auch wieder, weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber da ist dann... ich glaube, ein 72-jähriger Rentner mit seinem, so ein ultraleicht, so ein offenes Flugzeug, wo man dann auch mit Helm drin sitzt.
Okay.
Weiß nicht, wie es heißt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall motorisiert. Auch bei der Landung dann abgestürzt in eine Scheune, so am Hangar reingeknallt. Schwerst verletzt, also ist nicht tot oder man weiß jetzt gerade nicht, ob er überleben wird. Aber oder zum Beispiel auch hier bei Greding bei uns, also Richtung München runter an der A9. 2 Segelflieger sind abgestürzt. Da war ein Segelflieger, der ist abgestürzt in Greding, der ist tot.
Ja.
Und in der Oberpfalz, das ist ja auch bei uns ums Eck, da sind 2 Segelflugzeuge in der Luft miteinander kollidiert, also zusammengestoßen.
Das ist
krass.
Ja.
Und der eine konnte notlanden und der andere ist tatsächlich mit dem Fallschirm raus. Also sind nicht gestorben.
Mhm. Er hat einen Fallschirm dabei.
Ja, Segelflieger haben Fallschirme.
Ja.
Stell dir mal vor, du bist oben, ne, und irgendwie
auch
linke Tragfläche abgebrochen und du
dann
denkst so, okay, jetzt hilft nichts mehr.
Ich habe mich da auch mal mit einem Airbus-Piloten drüber unterhalten und der fliegt Linie ganz normal für eine große Fluggesellschaft und der hat, also ich habe ihn gefragt, ob er halt quasi seine Privatpilotenlizenz noch hat, also
ja.
PPLA. Hat er gemeint, ja, nee, ist jetzt auch so ein bisschen eben am gucken, weil er, also muss er jetzt auch noch quasi PPLA fliegen. Wieso? Weil er hat erzählt, heftige Geschichte, dass eben er anscheinend auch schon Menschen verloren hat durch die Kleinfliegerei, auch so Geschichten quasi mit Wetter, wo man dann auch gesagt hat, so ey, willst du jetzt wirklich fliegen? Heute sieht's echt nicht gut aus. Und dann war es aber halt irgendwie schon zu spät. Dann hat er auch gesagt, ey, ja, keine Ahnung, ist es das wirklich wert halt irgendwie, ne?
Ja, ist die Frage, weil in der Kleinfliegerei ist halt so, Technik spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Da kommen wir später auch noch zu, was die Ursachen sind von so einem Absturz, die häufigsten halt auch. Aber solche kleinen Flugzeuge werden natürlich bei Weitem nicht so gewartet, wie jetzt hier eine Boeing 737 oder so, ne?
Ja. Aber bei der Boeing muss man aufpassen, dann fliegt auch mal die Tür ab.
Ja, aber wenn es nur die Tür ist, dann ist ja auch kein Problem.
Ja, naja, nee, aber nein, natürlich. Es ist was ganz anderes bei der Kleinfliegerei. Ne?
Ja.
Es stecken halt keine, also der Unterschied zu Airlines sind halt die ganzen Strukturen, die Airlines halt bieten. Ja, die haben schon mal ein sogenanntes AOC, das ist ein Air Operator Certificate, ich glaube so heißt. Könnte auch sein, dass ich es gerade falsch gesagt habe, aber nee, das ist schon so, glaube ich. Und da stecken halt dann Technikteams hinter, eine Wartung, das ist quasi, da passiert nichts, ja. Und das ist bei Kleinen halt nicht so. Nicht so in der Art auf jeden Fall.
Ja, wie zum Beispiel auch vor 6-7 Wochen in Limburger Hof, da ist ein Motorflugzeug mit einem relativ großen Motor. Ich glaube, das war so ein, hat ausgesehen wie so ein Sternmotor, so ein Zwölfzylinder, habt ihr bestimmt in den Medien gesehen, direkt in ein Wohngebiet in der Stadt reingestürzt. Der Motor und der Propeller vorne, die hatten sich so in den Gehweg richtig reingegraben.
Ja.
Und die Pflastersteine waren so nach links und rechts geschleudert. Also irre, logischerweise auch tot. Das passiert halt meistens, wenn so ein kleines Flugzeug oder wenn ein Flugzeug abstürzt. Die Überlebenschancen sind da tatsächlich sehr, sehr gering. Außer du fliegst einen Segelflieger und hast deinen Fallschirm noch hinten drauf. Ne?
Ja.
Schätz mal, Luis, wie viele Flugzeugabstürze, also von kleinen Flugzeugen, im Jahr in Deutschland passieren.
Im Jahr?
Jo.
Also vielleicht, ich muss mal runterbrechen, vielleicht lasst das, was bekommt man denn so mit? So ein, zwei im Monat stürzen da schon ab, würde ich schätzen.
Ja. Also was sagst du? So 24, 25 so. 20.
Ich sag ja, so ja. 20.
Okay.
Vielleicht, keine Ahnung.
Also es sind tatsächlich 40 bis 50 solche Unfälle registriert. Okay. Das sind jetzt die Zahlen, glaube ich, aus 25 oder... Ist egal, ich will mich auch nicht so darauf festlegen. Also es geht
doch,
ja nur.
Doch einige, ja.
Doch einige. Die sind allerdings nicht alle tödlich. Da zählen natürlich auch missglückte Landungen, ja. Also kennt man ja auch, ne. Ja. Irgendwie Cessna ist im Anflug, setzt ein, zwei, dreimal auf, fängt zum Hoppeln an und dann, bam, bleibt auf dem Propeller stehen und geht nochmal einmal auf den Rücken.
Okay.
Das war's. Die haben vielleicht eine Platz- oder Gehirnerschütterung und das war's dann. So, das zählt natürlich auch mit rein. Wir schauen uns heute aber an, es geht ja darum, was passiert, wenn man dabei stirbt oder wenn Leute tödlich verunglücken. Und das waren 2024 deutschlandweit tatsächlich 12 Todesopfer. Das sind natürlich 12 zu viel.
Ja, ganz klar.
Dennoch muss ich zugeben, ich habe mit mehr gerechnet, weil ich natürlich subjektiv aus den letzten 8 Wochen rausgegangen bin.
Ja.
Und wie schon jetzt gerade gesagt, in den letzten Wochen ist hier bei uns echt viel passiert, ja?
Ja. Ja, ist so. Das stimmt.
Also, es waren zum Glück nur 12 in 2024. Das sind natürlich 12 zu viel. Ganz klar betont hier jetzt an der Stelle. Und es ist halt einfach so die Frage, ne? Und da kannst du uns, glaube ich, auch noch mal ein bisschen was drüber erzählen. Du bist doch so ein alter Fliegerprofi, ne? Hier schon jetzt letztens da mitgeflogen. Darf man das erzählen? Doch, du hast ja auch gepostet. Ne? Also du bist ja da letztens hier groß mitgeflogen, ne? In einer großen Stadt hier mit einem Airliner von A nach B und warst sogar im Cockpit mit vorne. Ne? Also irre.
Das war, ja, tatsächlich sehr spannend. Also ich habe tatsächlich eine Cockpit-Permission bekommen. Also war natürlich alles ganz offiziell. Ich hatte ja eine Instagram-Story gepostet, hatten auch einige gefragt, ja, wie geht das? Ich habe natürlich nicht einfach so einmal an der Cockpit-Tür geklopft und gefragt, hallo, darf ich mal reingucken? So läuft es nicht. Das war ein ja, sehr kompliziertes Verfahren mit Anträgen und schieß mich tot. Und dann ja, durfte ich aber mitfliegen eben auf dem Jump Seat eben von dem Airbus A320. Und da merkst du schon, also das ist halt alles so unfassbar reguliert in der Fliegerei. Also da ist ja alles so krass auf Sicherheit quasi ausgepolt. Und es gibt da so einen Spruch, ja, der ist sehr nüchtern und sehr sachlich. Der ist tatsächlich aus der Fliegerei und den kann man vielleicht so ein bisschen zu allen Leuten sagen, die vielleicht so ein bisschen quasi Sorge haben, ja, okay, sparen vielleicht auch Airlines irgendwie zugunsten von Kosten oder Effizienz und so an der Sicherheit. Aber da gibt es halt eben diesen Spruch, if you think safety is expensive, try an accident.
Ah.
So, und dann
hast du... Verstehe, ja.
Genau. Also, wenn du denkst, dass Sicherheit teuer ist, dann probier mal einen Absturz und dann wird es quasi übertrieben gesagt richtig teuer. Also, ist quasi natürlich weitaus schlimmer, ist ja ganz klar. Nicht nur aufs Geld jetzt bezogen natürlich, ne?
Ja, ja, das ist schon klar.
Und, keine Ahnung, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass, also, kennt ihr alle, wenn ihr in Urlaub fliegt, das Ding hat zwei Triebwerke meistens und das Spannende ist, wenn ein Triebwerk zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt ausfällt, dann kannst du immer noch mit dem maximalen Abfluggewicht, ja, also Flieger ist randvoll, vollgetankt, kannst du immer noch sicher steigen, schöne Runde drehen und wieder landen. Das ist zum Beispiel eine Sache.
Im Endeffekt geht es da um Redundanzen. Ne? Also und wobei, das kann man aber auch runterbrechen auf diese Cessna, so Kleinflugzeuge. Die haben ja auch sehr viele Doppelsysteme. Ne? Mhm. Also ich erinnere mich da irgendwie, du musstest irgendwelche Magnetkreisläufe testen bei der Zündung und sonst was. Also es war immer alles gedoppelt. Und natürlich jetzt nicht so wie bei den großen Airlinern.
Ja,
ne?
Ja, das ist schon nochmal ein Unterschied. Ja, das,
aber
das
auch, stimmt. Auch da gab es Checklisten oder gibt es Checklisten, die du auf dem Vorfeld machst, Außencheck und so weiter. Du musst auch hier Propeller drehen und so. Ne?
Ja, und was spannend ist, es gibt für jedes Flugzeug ein, ich weiß den Fachbegriff jetzt nicht, aber es gibt auf jeden Fall ein Buch, liegt auch im Cockpit, da ist ganz genau, also vom Airliner jetzt, jeder Fehler quasi oder jede Sache, die in der Technik gemacht wurde, dokumentiert. Und
aha,
genau.
Und, wusste ich nicht.
Und dann war ein X beim linken Triebwerk bei einem Fanblade, also quasi von einem Rotorblatt von den Triebwerken, heißt Fanblade eben. Und dass da jetzt quasi, wie war es da? Also nach dem Flug ist da jetzt halt nochmal eine Wartung, wird ausgetauscht.
Ja.
So. Und dann sind wir da hingegangen und dann hat er mir gezeigt und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt Fanblade 5. Wo? Und wenn du wirklich gefühlt mit einer Lupe hingeschaut hast, hast du gesehen, dass so eine ganz kleine Delle in diesem Fanblade war. Nicht mal fast sichtbar. Du musstest mit dem Finger irgendwie gefühlt drüber streichen.
Und dann hast du es gefühlt.
Ja. Und dann hast du es gesehen und gefühlt. Also quasi fürs Auge fast nicht existent. Und das wird dann eingestuft und dann wird quasi geschaut, okay, nein, da wird jetzt definitiv nichts passieren. Das wird aufwendig geprüft. Das heißt, die paar Flüge kann das jetzt noch durchführen. Aber trotzdem, morgen wird dieses Fanblatt getauscht. Fertig. So.
Wow.
Und da hat man dann schon gesehen, wie heftig, also da werden einfach keine Kompromisse gemacht. Und ja, das ist halt nur möglich dank dieser Infrastruktur, die eine Airline bieten kann. Und das ist halt in der Kleinfliegerei halt irgendwie... Nicht so.
Nicht so. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles ein bisschen hemdsärmeliger ist, aber es ist halt einfacher ist und einfach kleiner. Mir fällt eine lustige Geschichte ein. Oben am Feuerstein, wir hatten dann mal so einen Rundflug irgendwie. Ich weiß nicht, warst du mit dabei? Egal, wer auch immer. Und ja, wir sind dort mit so einem alten Fluglehrer geflogen. Sehr erfahren, ne? So, und der ist dann halt gestartet. Wir fliegen oben rum. Und ich glaube, ich habe noch so im Spaß gesagt, so, weil ich gerade in der Ausbildung war, Mensch, wenn der jetzt einen Herzinfarkt hätte oder einschlafen würde, so, ob ich das wohl landen könnte, ob wir das landen könnten.
Ja.
Und wir hätten das hinbekommen, sag ich mal. Und dieser Typ sitzt so vor mir und lässt so, ihr seht es jetzt nicht, na, aber lässt so ein bisschen so den Kopf sinken, weiter runter und plötzlich war so sein Kinn auf der Brust. Und ich habe mir nur gedacht, so, Gerd oder keine Ahnung, wie der so, hallo, schläfst du? Ja, also wie auch immer, nee, hat er natürlich nicht. Aber ich habe es kurz gedacht und habe drüber nachgedacht, so, ob ich das wohl landen könnte.
Hat man sich da doch so die Frage gestellt, ob man das Ding dann doch landen könnte.
Ja, halt, ja, ne? Genau. Ja, eben, ja. Hättest du diesen Airliner landen können?
Den Airbus?
Ja.
Auf gar keinen Fall.
Nein.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass mit so viel Flugsimulator-Erfahrung und Gespür und Faszination für die Fliegerei zu haben, du musst einfach, wenn du ein Verkehrsflugzeug landen möchtest von Hand, dann musst du, das ist ein Skill, den musst du lernen, das kann man nicht können, bin ich der Meinung. Was anderes wäre es, glaube ich, also wahrscheinlich hätte ich schon irgendwie, ich hätte hinbekommen, also ich hatte ja eh ein Funkgerät mit drin, also einen Kopfhörer und quasi Funk. Und wahrscheinlich hätte man dann den Tower anfunken können. Dann hätte ich mir jemand organisiert, quasi der mit mir mich anleitet, wie ich das Flugzeug für eine Autolandung vorbereiten kann. Weil alle modernen Verkehrsflugzeuge, die können automatisch landen.
Ja, genau.
Wenn der Flughafen dafür zertifiziert ist, du brauchst da ein ILS, also Instrumentenlandesystem, ich glaube der Kategorie 3 oder 4, weiß ich gar nicht. Aber wenn das passt, dann hätte ich vielleicht mit Anleitung das Flugzeug so einstellen können am Autopilot, dass jetzt halt irgendwie eine Autoland vorbereitet wird und dann setzt du dich nur hin und schaust ein bisschen zu.
Ja, verstehe. Ne?
Okay. Aber ich glaube, landen, boah, weiß ich jetzt nicht.
Schwieriger, ja. Aber mal zurück zum Thema. Jetzt hat man einen kleinen Exkurs über unsere eigene Flugerfahrungen. Darum geht es aber heute gar nicht, sondern es geht um Flugzeugabsturz, insbesondere mit so kleinen Flugzeugen wie einer Cessna. Und wir selber hatten so einen Flugzeugabsturz noch nicht oder halt keine Toten diesbezüglich zu bergen. Wir hatten einmal einen Fall, es war ähnlich, das war weiter weg irgendwo oben im Norden, da ist ein Hubschrauber abgestürzt gewesen und wir mussten dann hochfahren und die verstorbene Person abholen. So, aber ich habe mit Kollegen gesprochen, ja, und die Kollegen haben mir eben so ein bisschen erzählt, was sie da erlebt haben und wie der Ablauf war, dorthin gerufen zu werden und was einen dann so erwartet. Und da nehmen wir euch heute einfach so ein bisschen mit rein. Einmal beispielsweise ist ein Flugzeug in einem Waldgebiet in den Fluss gestürzt. Also klingt mir auch fast so wie nach einer Suche nach einem Notlandeplatz. Da hat er gedacht, vielleicht boah, in diesen Fluss dann da rein, da wird es irgendwie gehen. Das Flugzeug selber, das war mäßig beschädigt.
Ah, okay.
Ja, also es war eine Tragfläche eingeknickt und hinten das, wie heißt das, Leitwerk oder?
Ja.
Also egal, auf jeden Fall abgebrochen, ja. Und der Pilot war natürlich tot. Der Fuß war abgetrennt und der Oberkörper zerquetscht. Mhm. Also ähnlich, sage ich mal, wie wir das jetzt auch kennen, wenn jetzt jemand einen Autounfall hatte, ne? Oder also Fuß ab, sowas kennen wir, sage ich mal, von Zug, von den Schienen.
Ja.
Also das gibt es dann schon sowas.
Da wirken halt schon echt heftige Kräfte, das darf man nicht unterschätzen. Und auch der Gurt, man darf den Gurt nicht unterschätzen.
Da kommen wir noch zu. Also. Ich habe das für euch vorbereitet, welche Kräfte da wirken, dass man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann. Das ist nämlich echt irre. Ne? Oder ein anderer Fall, da wurde berichtet, da war im Endeffekt von den Piloten eigentlich gar nichts mehr übrig. Ne? Da ist ein Flugzeug, wollte auch notlanden letztendlich und ist dann in den Baumwipfeln in dem Waldgebiet zerschellt. Und es war ein Riesenaufgebot an Rettungskräften. Ja, also, weil, ihr müsst euch vorstellen, das war ein Radius von einem halben Kilometer, wo diese ganzen Teile verteilt waren.
Also.
Und es musste alles erstmal gesichert, abgesperrt werden. Ja,
ja, also ich.
Und was auch interessant war, das kennen wir aber von unserem Polizeidienst von damals, wenn wir mal zu einem Unfall oder meinetwegen auf die Schiene auch gerufen wurden, dass da doch eine relativ entspannte bis hin zu lustige Stimmung herrscht in diesem, sag ich mal, nicht Rettungsteam, sondern Bergungsteam halt. Ne? Also sämtliche Rettungskräfte, Feuerwehr, Notarzt, sonst was, Sanitäter und dann eben auch der Bestatter, die haben dann so eine lockere Stimmung. Und da hat man auch schon mal in der Folge drüber gesprochen, mache ich jetzt nur ganz kurz. Das ist natürlich ein ganz klarer Punkt von Selbstschutz, dass man so eine kleine Mauer in der Situation um sich aufbaut, wo man sagt, ich schütze mich jetzt einfach, indem ich ein bisschen in den Humor reingehe. Nicht um jetzt über einen Verstorbenen zu lachen, das gar nicht, sondern einfach um einfach da ein bisschen besser damit umgehen zu können. Also das berichten tatsächlich viele von solchen Leuten, die da vor Ort waren. Und das Witzige war, in dieser schlimmen Situation, dass der Bestatter gar nicht durchgelassen wurde von der Polizei. Also der hat zu Hause alles vorbereitet, ist dann da hingefahren und wurde von der Polizei so ungefähr noch
raunzt,
so weiterfahren, keine Schaulustigen.
Obwohl der mit dem Leichenwagen gekommen
genau.
ist.
Genau. Und hat gesagt, hey Kollege, schau mal, mit welchem Auto ich da bin. Ne? Ich glaube, ihr braucht uns und nicht andersrum. Ne?
Ich kann auch wieder fahren.
Ich fahre wieder, ja.
Genau. Also, ja, ich glaube, was ich auch, ich war ja bei sowas, war ich jetzt noch nicht dabei, aber ich stelle es mir auch irgendwie trotzdem heftig vor, weil klar, du weißt, du bist in diesem Arbeitssetting, du weißt jetzt, was dich erwartet schon auch. Aber ich berichte ja immer wieder bei mir persönlich über diesen Moment, wenn du den Sarg öffnest und nicht weißt, was dich erwartet.
Ja.
Klar, weißt du vorher, dass jemand drin liegt, der vielleicht nicht so gut aussieht? Und jetzt bist du in diesem Wald, 500 Meter irgendwie Umkreis. Und klar, du weißt, was dich jetzt erwarten kann. Aber irgendwie trotzdem, du gehst dann ums Gebüsch rum und weißt ja nicht, was liegt dann da einmal. Und auf einmal liegt da, was weiß ich was irgendwie. Ich glaube trotzdem, dass man schon auch in diesen Modus reinkommt. Ich glaube, das hätte ich auch dann letztendlich kein Problem mit, aber es ist trotzdem irgendwie so.
Eine Spannung.
Ja, ja, genau.
Ist das, ja. Ich komme auch noch welche Teile rumlagen, erzähle ich gleich noch.
Ja. Ach du meine Güte.
Aber letztendlich, also nochmal zu dieser Stimmung, das hatte ich ja gesagt und was auch irgendwie, das stelle ich mir skurril vor, was da berichtet wurde, es ist ein extrem großes Helferteam da, es steckt eine Logistik dahinter, das ist ja alles standardisiert, aber es war sogar so, ich sage jetzt mal so, ne, wie so ein Bierzelt aufgebaut. Es war natürlich ein Zelt, kein Bierzelt, das sage ich jetzt so, aber von der Stimmung, da gab es zu trinken für die ganzen Helfer, es gab Leberkässemmeln und so weiter, also Und natürlich, das kann man jetzt auf der einen Seite so negativ darstellen, was ich gar nicht machen will, sondern es ist absolut positiv.
Ich wollte es gerade sagen, also ganz ehrlich, die ganzen Helfer, die leisten da so heftige Arbeit, so wichtige Arbeit und dann finde ich es ganz persönlich irgendwie Quatsch, dann sowas da zu verurteilen, weil dann denke ich mir so,
Nein, gar nicht. Ja. Nee. Also es waren zum Beispiel auch Seelsorgekräfte da, ne, um auch psychische Unterstützung zu leisten. Ja,
super
also,
wichtig.
Finde ich auch gut. Ne? Und letztendlich waren diese Leichenteile oder diese Fetzen, wenn man so davon sprechen will, wirklich über einen Radius von 500 Metern verteilt. Und die mussten dann mit Eimern und mit Säcken alles zusammensuchen. Und da waren halt auch so Teile dabei, wie da hinten sind noch Teile von dem Schuh und da ist noch die Hälfte vom Fuß drin, wenn ich jetzt mal hier an der Stelle so ins Detail gehen will. Übrigens verspätete Triggerwarnung, wer das nicht will, ne?
Also die ist einfach jetzt schon abgelaufen, die
Triggerwarnung. Einfach auf Stopp drücken. Nee, ich meine, ihr wisst ja, was euch erwarten kann manchmal bei uns. Oder auch so eine halbe Handfläche, wo was gar keine ganze Hand mehr war. Also das ist schon heftig, aber ich habe dann da auch, das ist ein Kollege von weiter weg, mit dem nochmal gesprochen, wo ich gesagt habe, mal so, du unter uns mal so ganz ehrlich, wie ist das so für dich oder macht dir das was aus? Ich kenne es ja selber damals auch noch von den Schienen hauptsächlich. Ja. Hat aber auch gesagt so, nein, tut's nicht, weil das ist halt einfach der Job und das macht er auch nicht zum ersten Mal. Also sozusagen da auch ein Fachmann dafür, eine Fachkraft. Ne?
Ja, es ist so, es gehört dann irgendwie dazu, man muss es halt einfach machen.
Genau.
Also keine Ahnung.
Genau. Ja. Und krass war auch, dass zwei Tage später der Förster nochmal angerufen hat und gesagt hat, hey Männer, ihr müsst nochmal vorbeikommen, ich habe da noch einen Eimer für euch. Hat tatsächlich noch in anderen Bereichen, wo die nicht waren, eben so einen Eimer voll Sachen zusammengesucht. Ne?
Ja, heftig. Ja.
Also, und das wird dann tatsächlich auch nochmal abgeholt und kommt dann auch mit rein in den Sarg zum Verstorbenen, ja, weil das gehört ja, gut,
klar.
So gesehen, also zusammen. Ne? Ja. Also man könnte da jetzt noch viele Geschichten, glaube ich, erzählen und ich hatte ja auch noch mit Kollegen geschrieben und die hatten angeboten, ja, kannst dich melden bei uns. Das habe ich jetzt aber auch nicht mehr geschafft an der Stelle. Aber wir wollen uns jetzt mal anschauen, was denn so die häufigsten Ursachen für diese Abstürze sind und was genau mit einem Körper, also von dem Piloten bei so einem Absturz auch passiert.
Ja.
Hauptfaktor ist tatsächlich meistens der Pilotenfehler. Also menschliches Versagen, kann ich mal sagen, ja?
Ja, das ist tatsächlich sehr häufig. Es
gibt auch so diesen Satz, so das größte Risiko sitzt meistens im Cockpit.
Ja, wenn man so will, ja. Ja, das ist so. Also es gibt da so viele Fälle irgendwie, wenn was falsch irgendwie eingeschätzt wird. Und es ist einfach so, es gibt ja immer diese Diskussion, dass wenn dann irgendwie was passiert, dann ist für manche Leute ganz klar, ja, der Mensch muss da raus aus dem Cockpit. Ja, ist ja ganz klar. Muss quasi ersetzt werden. Aber, also, weil, ja, da vorne sitzen zwei Menschen, die sind zwar top ausgebildet, wenn die da vorne sitzen, das ist keine Frage, aber Menschen machen einfach Fehler und auch Piloten können Fehler machen. Das ist ganz menschlich, das gehört irgendwie zum Menschsein dazu. Ich glaube, es ist eher wichtig, dass man auch, also, dass die beiden, die da vorne sitzen, sich dessen bewusst sind, dass es diese Fehler auch gibt und dass man das halt immer wieder auf dem Radar hat, ist tatsächlich auch in der Pilotenausbildung ist das ein eigenes, also das lernst du ein auch,
Kapitel.
Dass es die Fehler gibt, was es für Fehler gibt. Ah. Es gibt da einen Fachbegriff, das heißt Cockpit Control Confusion. Und zwar beschreibt es eben das Phänomen, dass es ja unfassbar viele Knöpfe im Cockpit gibt. Und deswegen wird er ganz genau dagegen vorgegangen. Und da hat Airbus mal zusammen, glaube ich, war das mit Ferrari? Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall gab es da mal ein Projekt, da wurde sich ein Cockpit genau angeschaut, um dann so kleine Sachen abzuändern, wie dass sich kein Knopf wie der andere anfühlt. Dass auch wenn du Rauch im Cockpit hast, du siehst deine Hand vor Augen nicht, du musst ja trotzdem die Knöpfe finden. Und deswegen fühlt sich auch quasi der Fahrwerkshebel fühlt sich an wie ein kleines Fahrwerk, wie ein Reifen. Der Hebel für die Landeklappen fühlt sich an wie eine kleine Landeklappe.
Ist clever.
Genau. Und der Triebwerks, der Schubhebel, der ist so aufgebaut und vom Design und vom Gefühl her wie zwei kleine Triebwerke, damit eben diese Cockpit-Control-Confusion, dass du nicht aus Versehen den falschen Knopf drückst.
Ja, sehr cool, ja, das wusste
so
ich nicht.
So gering wie möglich gehalten wird.
Okay, eben, ne? Spannend, ja.
Und ja, das ist zum Beispiel ein so ein Ding, ja.
Okay. Weil letztendlich ja viele Eindrücke auf so einen Piloten einprasseln, also sekündlich, und der muss ja 1000 Entscheidungen treffen. Und da ist halt das Problem, dass Fehlentscheidungen getroffen werden, auch hauptsächlich bezüglich Wetter. Das ist so ein ganz großer Punkt, ne?
Ja, in der Kleinfliegerei.
Es geht um die Kleinfliegerei, genau. Orientierungslosigkeit in den Wolken, ja. Weil man muss wissen, das sind ja meistens diese VFR-Flüge, also wie heißt es nochmal? Virtual Flight Rules.
Visual
Flight Rules, genau. Also das heißt, wenn du jetzt die normale Lizenz hast und nicht nach Instrumenten fliegen kannst und darfst, dann sitzt du in dieser Cessna drin und fliegst immer unterhalb der Wolken, wenn denn Wolken da sind. Also du darfst nicht in die Wolke reinfliegen, genau. Du musst immer Aufsicht fliegen.
Du könntest dir auch ein Wolkenloch suchen und dann da durchgehen, aber du darfst halt nicht in die Wolke fliegen.
Ganz richtig, genau. Und da ist eben das Problem, dass dann plötzlich Wolken aufziehen, Orientierungslosigkeit in der Wolke, und das führt auch oft zum Absturz.
Ja.
Oder eben auch Strömungsabriss, Stall heißt das, glaube ich, ne?
Ja, Wetter ist halt ganz krass.
Genau,
also das Schlimmste ist quasi Eis eigentlich, ne? Das ist das Allerschlimmste. Wenn Eis an der Tragfläche ansetzt und du hast vielleicht auch kein Enteisungssystem am Flugzeug mit dran, dann kann das sehr stressig werden.
Ja. Oder letztendlich auch Stress und Zeitdruck. Also wir sind ja bei dem Hauptfaktor Pilotenfehler, also menschliches Versagen.
Ja.
Also viele fliegen dann gestresst und ich muss noch geschwind von A nach B oder noch vor der Dunkelheit, weil in dem Dunkeln darf man dann nicht fliegen, ne? So. Und dann werden eben Situationen wie Wetter oder anderes falsch eingeschätzt. Und weißt du, oder wisst ihr, was der zweite Hauptpunkt ist, der die Ursache für Abstürze? Spritmangel. Das hätte ich nicht gedacht.
So bei den Kleinen.
Ja. Es geht ja heute um die Kleinen.
Heftig.
Ja, genau. Und also ja,
das ist echt kacke.
So lustig es klingt, aber das haben eben dann auch viele Untersuchungen ergeben. Ja, der Tank war leer.
Okay, krass.
Ja, so, ja, das schaffen wir schon noch, ne? Sparen wir uns die Zeit vom Tank. Also ich sage das jetzt nur so in der Theorie, klingt ein bisschen abstrakt. Ich kann es fast nicht glauben, ehrlich gesagt, so, weil wer macht das denn, ne?
Also es gibt ja immer modernere Kleinflugzeuge, unter anderem auch Cirrus ist da sehr, sehr weit vorne mit dabei. Und die haben das Cockpit sehr aufgeräumt gestaltet, also sehr viel digital, nicht mehr so viele Knöpfe wie früher. Und da gibt es auch so einen Radius, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, aber ums Flugzeug rum. Und da weißt du immer genau, so weit kommst du jetzt noch mit dem Tank.
Oh. Ja, cool.
Visuell. Und berechnet sich natürlich auch anhand von Gewicht und sowas. Also es gibt so viele Faktoren, die damit reinspielen.
Gegenwind, etc.
Bist du voll, bist du leer, wie steht der Wind? Das frisst ja alles Sprit oder halt auch nicht.
Ja, genau.
Und auch Zeit dann. Aber
ich hätte sogar eine Auto-Landing-Funktion. Stell mir das vor, wie bei meiner Drohne hier von DJI.
Ich habe so eine kleine Drohne.
Und wenn meine Akkuladung auf 25% runter ist, dann hier Auto-Landing.
Das ist verrückt, diese Cirrus. Du kannst auf den Knopf drücken und dann untersucht der Flieger selbstständig, okay, was ist gerade Sache, wo sind Alternates, also Ausweichflughäfen, wo ist jetzt am besten die Möglichkeit zu landen da?
Fliegt und hin und landet.
Entscheidet das dann selber, bereitet sich für die Landung vor und landet. Das ist schon heftig.
Wahnsinn, ja, okay. Ja. Also gut, aber wir sind bei unserer Cessna, ne? Und der dritte Punkt, die dritte Ursache ist tatsächlich, das hatten wir jetzt vorhin schon in Verbindung mit dem ersten Punkt, das Wetter. Also wie du schon gesagt hast, Vereisung, so der Klassiker, ne? Da kommt man oben in der Luft dann nicht gegen an.
Ja.
Wenn das eintritt, dann hoffentlich ist der Fallschirm hinten dran, ne?
Ja.
Das ist tatsächlich so. Oder eben auch keine Sicht, also Nebel, Wolken, das hatten wir im Endeffekt schon, ja. Oder auch starke Gewitter, Schneeregen und so weiter, das sind so Sachen.
Ja, Wolken, das ist tatsächlich sehr heftig. Es gibt nämlich ein Phänomen, das heißt Downdraft. Und zwar sind es Luftmassen, die, kann mich gerne jemand korrigieren, wenn ich falsch liege, vielleicht weiß es jemand besser, aber ich glaube, es sind Luftmassen, die kühlen schnell ab und haben dann quasi eine Geschwindigkeit nach unten. Also stellt euch das gerne mal vor, wie so ein Pfeil. Der Luftpfeil geht quasi nach unten. Am Boden teilt sich dieser Pfeil einmal nach links und nach rechts auf. Und dann gibt es das Phänomen, das Flugzeug kommt geflogen quasi. Und dann kommt der linke Windpfeil. Und auf einmal bekommt das Flugzeug quasi mehr Airspeed quasi. Also du hast mehr Auftrieb, es passt alles sozusagen, ja. Und dann kommt dieser Downdraft und irgendwann kommt der Pfeil von hinten und auf einmal wird das Flugzeug angeschoben, aber die Luft um die Tragflächen wird quasi langsamer, weil sie kommt von hinten. Und auf einmal fehlt dem Flugzeug die Energie und wenn du dann nicht genug Gas drin hast, dann kannst du abschmieren und dann ist vorbei. Gab schon auch Airliner, die deswegen abgestürzt sind.
Ach du meine Güte.
Also ja, Wind ist ein spannendes Thema.
Also wir wechseln aufs Fahrrad.
Ja.
Gut, ja. Also, und was mich noch interessieren würde, ich glaube, du kannst uns das sehr gut erklären, wie solche Unfälle untersucht werden. Weil ich weiß, dass die sehr, sehr genau untersucht, aufgeklärt und dann auch dokumentiert werden.
Ja, natürlich. Also da gibt es dann die Flugunfallermittler, die dann sich das natürlich bis ins kleinste Detail anschauen. Und das ist ja auch das Positive in der Luftfahrt an so negativen Ereignissen, dass eben alles bis ins kleinste Detail aufgeklärt wird. Und mit jedem Unfall, der passiert, wird die Fliegerei auch immer wirklich ein Stückchen sicherer, weil man eben einfach aus jedem Fall irgendwie lernen kann und dann wird da wieder was eingebaut und es wird natürlich, also die Teile werden eingesammelt, ist ja klar.
Ja.
Dann wird der Unfallhergang, kann rekonstruiert werden. Es gibt bei großen Airlines einen Cockpit Voice Recorder, das heißt, du kannst hören, was die Piloten gesagt haben.
Diese Blackbox quasi.
Genau,
ne?
Das ist.
Ja. Ich meine, ihr kennt das vor, ich glaube, vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr ist in Amerika drüben, das war in Tennessee oder Kentucky, keine Ahnung, ist auf jeden Fall diese FedEx-Maschine abgestürzt.
Ja.
Und das weiß ich jetzt zufällig und da ging es letztendlich nur um einen Bolt.
Ja.
So, und ich habe mir gedacht, ich will jetzt gar nicht groß drauf eingehen, aber ich glaube mal aus dieser Geschichte folgend, das wird nicht mehr passieren.
Das glaube ich jetzt auch, ja.
So, und das ist jetzt übertragen, sage ich mal, auf die kleine Cessna, um die es ja heute auch geht. Sowas passiert in der Privatfliegerei dann schon auch. Da kommt dann immer, ich weiß nicht, wie dieses Amt heißt, Behörde für Luftsicherheit oder Luftsicherung.
Weiß ich gerade auch nicht.
Genau, aber die kommen dann und es wird alles untersucht und so weiter. Und daraus entwickeln sich ja dann auch Flugzeuge, wie eine Cirrus zum Beispiel.
Ja.
Modellname weiß ich jetzt nicht, aber wir haben uns das mal angeschaut und auch mit YouTube-Video und sonst was, wo man fast so wieder Lust bekommt und sagt so, oh geil, so in so einer Cirrus rumzufliegen. Ja. Ne?
Das ist echt
okay, heftig. Aber wir gehen einen Punkt weiter, weil haben wir zu Anfang schon gesagt, wir wollen uns auch angucken, okay, was passiert denn eigentlich mit der Person, mit dem Körper, ja? Was, oder auch, was passiert vorher im Kopf der Person? Also was sind da für Gedanken da? Ne? Also das ist ja auch so eine ganz krasse spannende Frage. Und ich habe mir überlegt, so bei der Vorbereitung, boah, ich weiß nicht, glaubst du, man bekommt es mit? Also diese paar Sekunden vor dem Tod? Also wenn du weißt...
Flugzeugabsturz.
Ja, so jetzt ist was passiert. Also geh immer von der Cessna aus, nicht vom Airliner.
Ja.
Sondern einfach, du siehst es alles und weißt, okay, Tragfläche abgebrochen und der Motor ist kaputt. Und du weißt, das war's.
Ja.
So. Ist dann hier irgendwie so Blackout oder... Bist du da noch
bis zum Schluss? Ich glaube, absoluter Adrenalinschub und glaube ich, dass man dann irgendwie versucht, nur noch zu funktionieren, könnte ich mir schon vorstellen.
Krass, ne?
Also glaube ich, ich weiß es nicht. Ich will auch nicht in die Situation kommen, um ehrlich zu sein.
Nee, ich will mich jetzt gerade auch gar nicht so reindenken, weil es ist irgendwie so ein beklemmendes Gefühl. Ja. Ich habe da mal geguckt und es gibt Berichte von Personen von kontrollierten Abstürzen. Ja, also die das quasi überlebt haben, ja. Logischerweise, ja. Die sprechen natürlich von einer extremen Angst, also die ihnen wirklich alles die Kehle zuschnürt und diese lähmt und auch einen gewissen Tunnelblick, also wo man wirklich nur noch irgendwie so fokussiert ist und wie gelähmt ist. Es wird von Zeitverzerrung gesprochen. Kennt man ja auch, dass man dann das Gefühl hat, man ist da eine halbe Stunde runtergesegelt, so ungefähr. Es hat ewig gedauert, dabei war nach 10 Sekunden alles vorbei oder halt die Bruchlandung dann da, ja. Oder bis hin zu, auch im Gegenteil, dann eben eine erstaunliche Ruhe, dass man weiß, man gibt alles ab, das Leben zieht noch kurz vorbei und man weiß, man kann jetzt eh nichts mehr machen. Ne? Also
ja, krass.
Da ist alles mit dabei, ja. Und ich habe mich gefragt, stell dir vor, du bist in so einem Flugzeug, in so einer Cessna und würdest du lieber wissen, jetzt passiert hier technisch ein Riesenfehler und wir stürzen gleich ab oder würdest du lieber abstürzen und es nicht wissen?
Was? Was ist eine Frage? Hä? Also, ich würde schon lieber gerne wissen, dass gleich mein Motor ausfällt, weil ich mich ein bisschen darauf vorbereiten.
Okay.
Also, na klar.
Hä? Ja, oder lieber quasi also nichts erfahren und einfach, tschack, das war's.
Weiß ich nicht. Nein, weil dann kannst du ja vielleicht noch reagieren.
Ja, so gesehen.
Also
ja.
Ganz ehrlich, jetzt ein Motorausfall ist zwar ziemlich kacke, aber das ist was man kann vielleicht man noch handeln kann.
Das stimmt, ja. Ja.
Ja.
Ja. Und was glaubst du, was Menschen, die abstürzen, in den letzten paar Sekunden so denken?
Boah, ich glaube, das kommt doch immer auf die Situation drauf an. Also ich glaube, dass vielleicht viele auch noch damit beschäftigt sind, vielleicht das Problem noch irgendwie zu lösen, vielleicht.
Ja.
Dass man gar nicht so... Ich weiß nicht, ob man dann so in diese, okay, jetzt ist Vorbeistellung geht, sondern hat man nicht man diesen Instinkt
versucht noch irgendwas zu machen. Was zu machen,
Alter, keine Ahnung.
Kennst du dieses Video? Das fand ich super bescheuert. Weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe. Auf jeden Fall, da fliegen so ein paar Mexikaner in so einer Cessna rum und der, oder es ist ein Junggesellenabschied irgendwie, auf jeden Fall. Und der Pilot, der will die verarschen und ist dann irgendwie auf 3000 Fuß oben und dann stellt er sich so, als ob er einen Herzinfarkt hätte. Und die drei Jungs hinten, natürlich. Die flippen aus. Die flippen, also ganz schlimm.
Ja, ja.
Und danach halt so, haha, das war jetzt
lustig.
Witzig.
Ne? Also, das finden die gar nicht lustig.
Würde dem die Freundschaft kündigen.
Ja,
ne?
So ungefähr, ja.
Okay, und noch eine Frage an dich. Lieber Notwasserung oder Absturz im Wald?
Also, da braucht man
das ist eine dumme Frage, aber ich habe vorhin von einem Kollegen das erzählt und da war ja nicht mehr viel übrig im Wald.
Nee, also Wasser ist zwar auch kacke, aber Wasser kann schon funktionieren.
Wasser kann funktionieren, ja.
Und okay, Wald nicht.
Ich formuliere um, lieber Wasserung oder Feld?
Feld.
Ist so? Ist es sicherer?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube,
Stellt sich so vor.
Das Problem beim Wasser ist quasi, dass du perfekt gerade aufsetzen musst, weil das Problem ist quasi, Wasser ist ja flüssig, und sobald du so eine Tragfläche quasi aus Versehen kurz eintaucht, wirst du so nochmal abrupt gestoppt. Irgendwie, weißt du, was ich meine? Da wird die Energie, glaube ich, nicht so abgeleitet ins Wasser.
Das ist richtig,
Feld ist es was anderes.
Guter Punkt und gute Überleitung, weil es geht um mechanische Energie und die Ableitung dieser Energie. Das ist das Problem für unseren Körper, für den menschlichen, wenn wir aus einer hohen Geschwindigkeit zum Stillstand gebracht werden. Ne? Okay, ich habe mal ein bisschen so ein Fallbeispiel konstruiert für euch. Wir gehen jetzt mal von der Cessna 172 aus. Ne? Und da sitzt eine Person drin, die wiegt so roundabout 80 Kilo. Ne? Mhm. Okay. Man hat bei einer Cessna eine normale Standardreisegeschwindigkeit von ca. 200 km/h. Ich spreche jetzt in km/h. Okay. In der Fliegerei würde man von Knoten sprechen, ne? Aber so ist es greifbarer. Und wie gesagt, im Landeanflug, ich hatte das ja mit diesen 80, 90 Knoten, hat man zwischen 110 und 130 km/h. Hm. Mal ganz kurz mitgehen, vorstellen, Autobahn hier, ne? Fährst du 110, 120 so nach München runter. Also geht eigentlich.
Ja.
Aber es ist ja auch ein Auto. Ich sage euch, wenn man in so einem kleinen Flugzeug in so einer Kiste drin sitzt, dann können 130 km/h, je näher man der Landebahn kommt, sehr, sehr schnell sein. Ne?
Ja, das stimmt. Je nachdem, wie groß auch das Flugzeug ist natürlich. Ne?
Genau. Und ich habe auch mal nachgeguckt, bei so einem Flugzeug, ab wann setzt denn so ein Strömungsabriss auch ein? Und das hast du nämlich schon circa bei circa 80 bis 90 km/h. Ja? Also ihr seht schon, ich hatte gesagt, der Landeanflug liegt bei 110. So viel Raum, so viel Luft ist da nicht. Mein Fluglehrer von damals, der hat mir das mal erklärt, wie der Ablauf von so einer Landung ist und hat dann mit dem Satz geendet. Also eine Landung ist eigentlich ein kontrollierter Absturz.
Ja.
Weil du führst das Flugzeug bis zum Strömungsabriss hin und setzt halt dann zufällig auf, weil der Boden schon da ist.
Ja.
Also so ist es.
Ja, ja, ja.
Jetzt mal ganz einfach ausgedrückt. Ja. Okay, also mit diesen Geschwindigkeiten hier ein bisschen hin und her gespielt. Wir gehen jetzt mal von der Geschwindigkeit, wenn es um diesen Körper und den Stillstand kommt, von 100 km/h aus.
Mhm.
Ich weiß das natürlich auch nicht, ne, habe das aber dann nachrechnen lassen und so weiter. Bei einem sofortigen Stillstand wirken 65.000 Newton auf den Körper.
Okay.
Klingt viel, ist abstrakt, aber
irgendwie kommt mir das bekannt vor. Hatten wir das nicht schon mal irgendwie durchgerechnet für irgendeinen anderen Fall?
Ja, ich glaube, das war der Flugzeugabsturz in den Anden.
Ah.
Mit dieser Rugby-Mannschaft oder irgendwas war da, ne? Genau.
Ja, also auf jeden Fall die Energie bei so einem
genau.
65.000 Newton, das kann man sich nicht vorstellen, irgendwie, was das ist, ne?
Nee, es ist nicht überlebbar, auf jeden Fall.
Ja, natürlich.
Ich habe es jetzt mal ein bisschen schöner gerechnet. Ich habe mir gedacht, okay, der Absturz hatte dann noch so 2 Meter Bremsweg mit dabei. Da wirken dann nur noch 15.000 Newton auf den Körper. Das heißt aber übersetzt, weil es ja jetzt sehr abstrakt, ne?
Ja.
Wenn du mit 100 km/h aufschlägst, da kann dein Körper bei einem abrupten Aufprall eben mit dem 40- bis 80-fachen seines Körpergewichts belastet werden.
Ja, ja gut, das ist also, da braucht man gar nicht weiter überlegen.
Braucht man gar nicht rechnen. Das heißt nämlich, aus einem 80-Kilo-Menschen werden für Sekundenbruchteile eben ein mehrere Tonnen schwerer Mensch. Also die Belastung ist mehrere Tonnen schwer.
Ja.
Und das Blöde an der Sache ist, dass man das halt eben nicht überlebt. Und das Problem für den Körper ist die Verzögerung. Also,
ja, klar, logisch, dieses Abrupte. Ne? So, es kann ja nicht abgeleitet werden.
Genau, man stellt sich aber so vor, der Körper, also die Hülle, wenn ihr euch das mal so als Hülle vorstellt, der wird quasi von 100 auf 0 gestoppt und die inneren Organe schwingen weiter und knallen wie gegen eine Wand.
Ja.
Das ist das Problem. Also das Gehirn knallt nach vorne gegen den Schädel, Herz, Lunge nach vorne gegen den Brustkorb und daher kommen dann diese schwersten inneren Verletzungen und daran stirbt man
das
sozusagen.
Das ist natürlich keine Chance.
Blutgefäße reißen, Herz oder Lunge werden eben ganz schwer beschädigt und die Überlebenschancen, die gehen da echt gegen null. Ne?
Gerade wenn man die Energie halt nicht ableiten kann, ne? Das ist ja das Problem halt immer.
Ja. Kennst du diese Videos, kennt ihr vielleicht auch, wo irgendwelche Typen, ich weiß nicht genau, wie das heißt, ein Kumpel von dir, der hat es doch auch mal gemacht irgendwie, wo man so Häuserwände und Laternenpfosten so hochklettert und dann springt man wo drüber und dann springen die so 4 Meter runter und rollen sich aber 5-mal ab. Wie heißt denn das?
Parkour,
danke. Genau, Parkour.
Ja.
Kennt ihr vielleicht auch. Und die Jungs und Mädels, die springen da ja rum und du siehst dann, die machen hier eine Rolle, um diese Energie abzuleiten.
Genau, und das ist ja das gleiche Prinzip. Also
ganz
die
genau.
wollen ja halt diesen abrupten Dingens halt nicht haben, ne? Und dann geht es schon.
Weißt du, was ich früher als Kind immer gedacht habe?
Nee.
wenn ich irgendwo in einem Fahrstuhl war und bin so nach oben gefahren in einem Hochhaus, ja, dann habe ich gedacht, wenn das Seil reißt,
muss
dann,
man nur kurz springen
davor. Ja, genau. Ich warte bis kurz vor Aufschlag und dann springe ich hoch.
Ja, auch echt lange gebraucht, bis ich es verstanden habe, dass ja der Körper sich mit derselben Geschwindigkeit bewegt.
Ja, ne? Ja. Und, aber cool. Kennst du folgendes Video?
Von Red Bull?
Nee, das meine ich nicht. Das finde ich auch cool. Ich meine ein anderes Video. Habt ihr vielleicht auch gesehen? Der Versuch, wie war das nochmal? Ein Typ steht hinten auf einem Lastwagen auf der Ladefläche. Nee, wie war denn das? Irgendwie auf jeden Fall. Und der fährt genau 80 km/h. Und dann springt er runter und steht da. Also, weil, oder die Straße bewegt sich. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Also,
das ist von Red Bull,
oder nee, nicht? Nee, ist es nicht. Nee.
Nein, der sitzt auf einem Sitz und wird quasi nach vorne gedrückt von diesem elektrischen Sitz. Der fährt quasi, ihn drückt ihn nach vorne mit genau derselben Geschwindigkeit, die der LKW fährt.
Genau, das ist es. Ja, ja, danke. Ja.
Genau, und logischerweise dann springt
ist er auf Null und steht.
Abgelassen vom LKW und ja, steht quasi.
Also genau. Ist quasi Geschwindigkeit gegen Geschwindigkeit.
Schon cool irgendwie.
Für das ist mal Hammer. So
angewandt,
das fand ich cool, das ja. Video. Also ja, google ja. Es mal nach. Okay, also ich habe für mich beschlossen, meinen Traum vom Fliegen zu begraben. Ja. Nee, ich glaube, ich werde es nicht mehr tun. Das Risiko ist mir zu hoch, so ja. Schön das ist, aber ich weiß nicht.
Ja.
Wir hatten es ja auch mal so als Tradition an unseren Geburtstagen. Wir haben so Anfang August beide
Geburtstag. Rundflüge gemacht.
Ne? Ja, wir sind eigentlich dann immer zum Feuerstein hoch, sind geflogen. Stimmt. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, aber ich habe mir auch letztes Jahr dann mal gedacht, oh, könnte man wieder. Ja, es gibt irgendwie andere schöne Sachen, die man machen kann. Das
liegt dann lieber ferngesteuert, ne?
Ja, das macht Spaß. Oder wir haben ja hier, ich habe so ein kleines Mini-Speedboot. Müssen ja. Wir übrigens mal wieder am Kanal fahren lassen. Das, ja, das macht auch Spaß. Dann ja. Trinkt man ein Bierchen so und dann ist alles schön, ja.
Naja.
Ihr lieben Leute, wenn ihr krasse Erlebnisse mit so einer Cessna, mit einem kleinen Flugzeug oder irgendeinem anderen Fluggerät hattet, wenn ihr da mal was erlebt habt oder gesehen habt oder ja, wenn ihr Flugangst habt, dann schreibt uns das gerne in den Kommentaren. Wir antworten darauf und wir greifen das sicherlich in einer der nächsten Folgen auf.
So ist das.
Das war's für heute. Bleibt uns treu, empfehlt den Podcast weiter, hilft uns sehr und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, frohes Schwitzen.
Bis dann.